Heute im Baselcast. Vom Strassenbauer zum Unternehmer, vom Fußballer zum Sportagent. Herzlich willkommen, Sascha Fischer.
Salut Alex, hallo.
Sascha, du bist im Bau tätig und auch auf dem Sportrasen. Wenn du jemanden kennenlernst, welches Visitenkärtchen zückst du zuerst?
Kommt drauf an, wer gegenüber sitzt natürlich.
Was macht mehr Eindruck bei wem?
Jetzt ist jetzt eine gute Frage, gell, in welcher Situation das man gerade ist. Aber grundsätzlich versuche ich immer zuerst über mich als Person zu reden und nicht wirklich mich über meine Jobs zu definieren.
Elegant ausgewichen.
Gut gesehen, gell?
Ja, aber du musst ja zugeben, der Sportagent hat einen gewissen Sexappeal.
Hat einen gewissen Sexappeal, weiss jetzt nicht, kann ich jetzt so nicht beurteilen, aber es ist sicherlich ganz ein interessantes Metier, auf jeden Fall.
Komm, wir fangen mal zuerst bei dir an, bei deiner Geschichte. Du hast eine ganz spannende Geschichte. Du hast deine Lehre gemacht im Bauwesen. Was hast du gelernt?
Ich habe Strassenbau gelernt, ja.
Was Strassenbau sind das? Welche sind das? Wenn man an einer Baustelle vorbeifährt, sieht man ganz viel mit den gelben Westen. Wer macht dort was?
Also im Sommer haben sie wahrscheinlich nicht einmal eine Weste an, aber dann im Winter sind es die mit orangen Jacken, mit orangen Hosen, die wirklich draußen auf der Strasse sind und die Strasse bauen, wie es der Name schon sagt. Das sind die Wegleitungen, die Strassenoberfläche, die Instandstellung und all diese Sachen.
Und dort hast du alle Stufen durchgeschafft?
Ja, ich habe gestartet wirklich als Strassenbauer und habe nachher die Polierschule gemacht. Das ist sozusagen der Baustellenchef, hat dann ein Praktikum begonnen als Bauführer. Das ist dann der, der quasi die Baustelle leitet, auch aus administrativer Sicht und aus abrechnungstechnischer Sicht, Qualitätssicht. Und ja, habe dann so meinen nächsten Schritt gemacht.
Was sehr spannend ist, wir haben das ein bisschen verfolgt. Du hast eine Idee gehabt für ein Produkt. Erzähl ein bisschen über das.
Ja, das kommt aus dem Bau. Ich bin irgendwann an einem Punkt gewesen, da bin ich noch Projektleiter gewesen. Auf einer Baustelle draus, wo wir einfach ein Problem erkannt haben.
Und also was für eins?
Ja, wir kennen, glaube ich, alle die Stahlplatten auf dem Strassenbau. Da sind wir alle schon 10-mal drüber gelaufen, wahrscheinlich schon mal gestolpert. Das sollte eben nicht sein. Und drüber gefahren mit den Autos. Die Stahlplatten brauchst du zum Gräben überdecken, dass man sie auch während dem Baustellenbetrieb kann überqueren. Und die Stahlplatten muss man von gesetzeshalber anrampen. Die Anrampung hat man bis jetzt immer mit Asphalt gemacht. Asphalt ist nicht wirklich nachhaltig. Du musst sie immer holen für einzelne Stahlplatten. Ist sehr teuer. Dann auch in der Beschaffung und nicht wirklich, wie soll ich sagen, zeitgemäss. Und dann haben wir entdeckt, dass du eigentlich eine Lösung annehmen musst.
Das ist, du sagst mehr, also du?
Ja, ich und mein damaliger Geschäftspartner zusammen, ja. Haben wir die Idee gehabt. Hey, da muss irgendeinen einfachen Weg geben, eine Lösung, um das Ganze für die Bauunternehmen kostengünstiger, für die ganzen Anwohner ein bisschen einfacher in der Handhabung und auch für die ganzen Velofahrer, Fußgänger sicherer zu machen, weil es ist halt einfach ein Stolperfall.
Aber jetzt liegen ja in der ganzen Schweiz Tausende von diesen Platten rum. Also hat es noch kein Produkt gegeben, das in die Richtung gegangen ist?
Es hat tatsächlich noch kein Produkt gegeben. Wir haben natürlich dann eine Forschung angestellt. Wir haben recherchiert, ob es schon ein Patent gibt, ob es da schon eine Idee auf dem Markt ist. Und 1999 hat irgendjemand in Los Angeles eine Patentanfrage gemacht für die genau gleiche Idee. Und wenn du die Zeichnungen anschaust, denkst du wirklich, das ist unser Produkt. Aber es war nicht unser Produkt gewesen. Und er hat es aber dann nie verfolgt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir dann, ja, 17 Jahre später, haben wir das Ganze dann versucht, auf die Beine zu stellen.
Wenn du sagst, in Los Angeles, tust du Patent nicht länderspezifisch anmelden?
Du tust sie länderspezifisch anmelden, aber das wird trotzdem international registriert. Und somit siehst du jeden Eintrag oder jede Anfrage, siehst du, wenn du recherchierst.
Und dann, was konkret haben wir jetzt genau erfunden?
Ja, jetzt haben wir so eine Auffahrrampe erfunden, wo du quasi unter die Stahlplatte drauflegst, die gleichzeitig eine Auffahrt hat. Der grosse Vorteil von dem ist die Sicherheit. Du stolperst nicht mehr, weil du den Abstand von diesen 3 cm zwischen der Oberfläche der Stahlplatte und dem Asphalt nicht mehr hast mit unserer Rampe. Du hast einen smoothen Übergang, wo du dann einfach ganz einfach und sicher auch mit einem Rollstuhl oder mit einem Rollator kannst du die Stahlplatten überqueren. Und auch mit dem Auto selbstverständlich, ohne dass es das bekannte Rumpeln gibt, das wir wahrscheinlich auch alle kennen.
Ja. Anscheinend hat es nicht so viele Unfälle gegeben mit den Platten, mit den bestehenden Platten, dass das ein Problem gewesen wäre. Was ist der Aufhänger? Du hast gesagt, man muss das alles faltieren. Und auf eurer Webseite ist gestanden, die können das relativ einfach auswechseln. Wo ist der Aufhänger jetzt aus Verkaufssicht?
der Aufhänger ist, es gibt, das ist schön an unserem Produkt, wir haben verschiedene Aufhänger, je nach Perspektive. Der Aufhänger für den Bauunternehmer ist in erster Linie, dass er Geld sparen kann, weil im Gegensatz zum Asphalt kannst du unsere Rampe 200-300 Mal einsetzen, ohne dass du eine neue Anschaffung machen musst oder irgendeinen Bauarbeiter, einen Polier oder so musst ins Asphaltwerk schicken, mit einem teuren Lastwagen, wo dann das jedes Mal wieder muss anrampen. Für die Gemeinden, für die Ämter ist der Aspekt ganz klar die Sicherheit, wo du kannst gewährleisten mit einer ganz einfachen Erfindung, mit einer Innovation, wie das unsere ist, können sie einfach wirklich die Qualität für ihre Baustellensicherheit maßgeblich erhöhen. Ja, die Gemeinden und die Ämter interessieren sich nicht wirklich dafür, ob das Produkt jetzt für den Bauunternehmer günstiger ist. Mhm. Aber durch das wir auch die Sicherheit können anbieten mit unserem Produkt, können wir da wirklich beides recht cool, denke ich, abdecken.
Kommen wir mal noch mal den unternehmerischen Aspekt an. Sehr viele Leute haben ja Ideen, aber sehr wenige setzen sie dann konsequent um. Also jetzt bist du mit deinem Kollegen auf dieser Baustelle und der sagt, hey, da müsste es doch etwas geben. Dann sind wir aber noch weiter weg von dort, wo wir jetzt sind. Was ist der nächste Schritt gewesen? Wie sind wir da vorwärts gegangen?
Hey, Ideenaustausch, das war wirklich ein sehr langer Prozess gewesen, wo ich persönlich auch schon fast aufgegeben habe. Da war mein damaliger Partner wirklich sehr viel flüssiger gewesen und hat nach Produzenten und so weiter gesucht, weil das ist einer der Hauptkniffe gewesen. Wir haben relativ schnell gewusst, wie das Teil soll aussehen, was es muss können, was es für Bedürfnisse muss abdecken, aber dann das wirklich auf den Boden bringen und dem ganzen Kind einen Namen geben, auch die Materialien so zusammenstellen, dass es frosthausbeständig ist.
Also, wo haben ihr das Know-how hergeholt?
Wir haben einfach gemacht. Wir haben probiert. Wir haben es uns natürlich auch viel, viel einfacher vorgestellt. Aber wie es so oft ist, darf man sich nicht schade sein oder zeitlich sein, um nicht Fachkräfte ins Boot zu holen, Informationen reinsuchen und einfach dann ausprobieren. Wir haben dann verschiedene Materialien getestet. Am Anfang waren sie zart gewesen. Es hat gar nicht gebracht, das Produkt zu bringen. Dann sind sie viel zu weich gewesen, sie haben gerissen. Also wir haben 4 Jahre gehabt, bis wir leise Material zusammengestellt haben, so dass es wirklich denen draussen anhand von unseren Qualitätsansprüchen genügt.
Und wie hat er das finanziell gelöst? Also kannst du sagen, wie viel braucht man, um so eine Idee zu realisieren?
Das ist natürlich sehr individuell und das kann man nicht so pauschal sagen. Aber ich kann sagen, dass wir sehr geschwommen haben dort zu diesem Zeitpunkt. Wir haben wirklich alle unsere Reserven, die wir zur Verfügung haben, aus dem eigenen Sack zusammengebracht. Und wir haben so fest an das Produkt geglaubt, dass es keine Diskussion war, das zu machen.
Und Investoren suchen?
Hey, haben wir am Anfang nicht wollen, will ich auch jetzt nicht unbedingt, weil wir können uns selber refinanzieren. Natürlich macht es irgendwann einmal den Sinn, wenn du so gross bist oder so gross macht es schwer, dass du strategische Partner ins Boot holst, auch dort wieder mit dem Hintergrund Know-how, das du selber nicht hast, reinzuholen, wo dich dann ergänzt und somit auch relativ schnell weiterbringt.
Oh, dann haben sie das Produkt erfolgreich fertig entwickelt und sind auf dem Markt.
Yeah.
Jetzt bist B2B-Business, oder? Also das ist jetzt nicht etwas, was du im Coop oder in der Mikro gehst holen. Gut, du bist Strassenbauer gewesen, du hast die Branche kennt. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir vor, jetzt kommt der Sascha rein und sagt, so, ich habe jetzt eine Lösung für etwas, was 60 Jahre anders gemacht worden ist. Also, erzähl mal. Das erste Verkaufsgespräch, wie ist das gelaufen?
Ja, du sprichst natürlich etwas mega Wesentliches an. Es war nicht ganz einfach gewesen. Ich sage jetzt einmal, der Bau im Allgemeinen ist, was Innovationen anbelangt, eher träge wie fortschrittlich. Ich bin nicht überall auf offene Türen gestoßen. Aber durch das ich in Basel halt einfach, wo wir auch angefangen haben, das Produkt zu vertreiben, das Netzwerk haben und die Geschäftsführer und Entscheidungsträger herangekommen, ist mir dann relativ einfach gefallen. Und wir haben das allerletzte Geld zusammengekratzt, um die ersten 100 Stück zu bestellen. Das war für uns ein riesen Ding gewesen und wir sind wirklich so überzeugt, dass es klappt. Die ersten 100 habe ich dann verkaufen.
Also hast du die daheim im Keller, wie ein typisches Start-up?
Ja, das ist wirklich kein Witz. Ja, es war in der Garage von meinem damaligen Geschäftspartner gewesen. Haben wir sie gelagert. Die Idee ist dann irgendwann auch von der Praktikerdose sehr gut angenommen worden. Und wie es halt immer ist, am Anfang bin ich mit dem Auto auf die Baustelle gefahren, wo ich den Polier oder den Vorarbeiter oder den Bauführer kennt und habe gesagt, hey, Antonio, probier doch mal meine Rampe. Schau, ja, was ist denn das? Ja, schau, probier es mal, das ist für 100 Stahlplatten, du sparst Geld und du bist viel flexibler, was deine Abläufe anbelangt. Und dann haben sie es probiert und mein Glück ist dann, dass sie es eigentlich dann in dieser Testphase nie wieder zurückgewählt haben. Und somit habe ich dann die ersten verkaufen. Mit dem Geld haben wir dann sofort die nächsten 500 bestellt. Die haben wir dann auch praktisch verkauft, bevor sie da waren. Und so sind wir, haben wir dann erwachsen. Dann irgendwann einmal raus aus Basel. Wir haben dann einen richtig tollen Partner gefunden in der Schweiz. Vertriebspartner, eigentlich der Branchenleiter im Baustoffhandel. Und sie haben uns total toll supportet und an unser Produkt geglaubt und uns dann so den Markt für die Schweiz geöffnet.
Dann haben wir also einen Zwischenhändler noch dazu geschaltet. Wäre es nicht spannender gewesen, direkt zu verkaufen? Oder gibst du doch gewisse Margen ab? Denn
ja, es ist die Frage natürlich, aus welcher Sicht wäre es spannender gewesen. Klar, aufgrund von der Marge kannst du das so sagen, aber unser Ziel war, möglichst schnell in den Markt zu kommen, weil was du hast in dieser Branche ist eine Kopiergefahr von diesem Produkt.
Aber habt ihr jetzt ein Patent drauf?
Wir haben Patent für komplett Europa und England, Großbritannien, ja.
Und jetzt habe ich aber gesehen, auf Facebook so schlecht scheint es nicht zu laufen. Also, mal grundsätzlich in Basel habe ich das Gefühl, ich sehe es überall. Was auch interessant ist, die Vermarktungsstrategie. Auf der einen Seite postest du Fotos von Louis Vuitton an, in der Freien Strasse. Dann hast du eins mit einer schönen Dame in Pose, aber auch eins mit einem Pferd. Also, ist da eine Strategie dahinter? Oder sind das Fotos, die du von den Leuten bekommst?
Ja, genau, das sind Fotos, die ich von den Leuten kriege. Das ist natürlich immer doppelt erfreulich, weil ich merke auch mein Umfeld oder die Leute nehmen das bewusst wahr, sie sehen es. Und es zeigt natürlich am Ende des Tages, dass die Rampe sehr vielseitig einsetzbar ist und in ganz verschiedenen Situationen kann helfen kann, den Bauunternehmen und eben den Gemeinden, den Städten, den Bauherren.
Wie geht es jetzt weiter international? Was haben wir dort schon können? Rissen?
Ja,
oder verlegen?
Verlegen.
Arampen.
Wir sind in Schweden. Haben wir einen Partner gefunden, auch wieder. Ein Distributor, wo für uns hier oben die ganzen Verkäufe tätigt, organisiert, weil du kannst schlichtweg nicht überall sein. Wir müssen mit unserem Produkt können wir nicht per Internet oder so verkaufen, weil erstens ist es ein Produkt, das niemand kennt auf dem Strassenbau, das hat es vorher nicht gegeben. Wegen dem ist es extrem wichtig, dass wir draußen bei den Leuten sind, auf der Baustelle sind.
Das heisst, du gehst dann auf Schweden?
Ja.
Also haben wir schon Mitarbeiter jetzt?
Wir haben die Assistentin, die wir uns teilen, zusammen mit der Sportagentur, die das ganze Backoffice machen. Mhm. Und ich mache es wirklich immer so, dass ich in einen Land gehe, dort eigentlich versuche, den Branchenleader von mich zu gewinnen, von der Idee zu überzeugen. Und der dann den ganzen Vertrieb übernimmt. Weil der kennt die Leute, der kennt die Polieren dort in den Städten, in den Gemeinden. Und die Entscheidungsträger, das ist für mich gar nicht möglich. Wenn ich einem schwedischen CEO von einem Bauunternehmen gehe, und sage, hey, das willst du, oder?
Ja, mit anderen Land
macht das Sinn, ja. Ja, hast gar keinen Zugang. Hast überhaupt keinen Zugang. Und wegen dem teilen wir sehr gerne die Marge in der Hinsicht darauf, dass sie dann das Produkt können breit streuen können. Und für uns stimmt es dann trotzdem.
Und wie sind wir jetzt im Businessplan unterwegs?
Ja, hättest du mich das mal vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, perfekt. Und dann ist der Käfer gekommen, der uns, glaube ich, in sehr vielen Branchen schadet. Ich höre immer, ja, der Bau läuft schon gut, aber die Investitionen bleiben eben schon weg. Und durch das ich nicht reisen kann, in der Schweiz läuft unser Produkt wirklich super, das kann man sagen. Es hat einen Anklang, aber ich muss das jetzt wirklich auch gross machen und versuche in Deutschland, in Österreich, in Schweden, in Dänemark und überall, wo wir das Potenzial von diesem Produkt sehen, an die Leute zu bringen. Und das kann ich nur, wenn ich vorbeigehe, es zeige, dass sie es anlängen können, dass sie es wirklich auf der Baustelle testen können. Und ja, ich kann nicht reisen. Ich kann, glaube ich, eine Tour machen in Deutschland, wo ich 4 Tage mit dem Auto unterwegs bin. Aber that's it. Und wegen dem, ich habe schon ein Jahr verloren jetzt. Aber der Glaube an das Produkt ist da und die Bauwirtschaft wird sich auch in Sachen Investitionen wieder sehr erholen. Ja.
Wir behalten das auf jeden Fall im Auge.
Freue mich, ja.
Jetzt wollte ich gerade sagen, aber du hast ja noch die zweite Standbein. Aber ist ja so hart gesagt, ist ja noch schlechter. Also jetzt gerade coronatechnisch, du bist noch Sportagent.
Ja.
Fußball. Ich meine, da kommt jetzt nur eine Horrormeldung nach der anderen.
Das ist so, ja. Das ist nicht ganz einfach, in der Tat. Wir sind natürlich davon abhängig, dass es Transfers gibt, dass Verträge verlängert werden, das ist unser Business Case. Wir können dann unseren Teil von diesem Batzen verdienen. Und das ist im Moment schon ziemlich schwierig, weil Clubs halt sehr unter Druck sind. Sie dürfen keine Leute ins Stadion nehmen. Anders als in anderen Ligen ist es in der Schweiz so, dass die Clubs sehr von den Zuschauern abhängig sind, auch was das Budget anbelangt und so weiter. Und wenn der Budgetposten wegfällt, fehlt sehr viel Geld und das Geld sparst wahrscheinlich als erstes oder was am meisten einschenkt bei den Clubs ist bei den Transfers, bei den Spielerlöhnen. und somit an der ersten Mannschaft. Und da sind wir schon ein bisschen eingeschnitten, das ist ja so.
Eben, wenn man dir zuhört, haben wir das Gefühl, du weißt, von was du redest. Einfach für den normalen Mensch, oder? Ist ein Sportler, also ein Sportagent oder ein Fußballsportvermittler, ist so wirklich ein riesen Fragezeichen. Ich habe noch mal googelt, was es braucht, um diesen Beruf zu erlernen.
Okay,
und
bin gespannt.
Ja, in Deutschland musst du 500 Euro pro Transferperiode einzahlen und musst ein polizeiliches Führungszeugnis. Das sagt ja schon alles.
Ja, es ist...
Das sagt ja schon alles. Aber wenn wir ehrlich sind, dann sind sie immer Cousin. Cousin, Brüder und Väter.
Ja, das ist ein Problem tatsächlich. Oder,
also jetzt seriös.
Seriös.
Also, was Sportler vermitteln als Beruf? Ich meine, kannst du den lehren? Da gibt es keine Lehre.
Gibt keine Lehre, nein. Irgendwie.
Was musst du können? Du schaffst ja jetzt bei Häusler, Wertmüller und Heitz. Richtig.
Korrekt.
Ich meine, das ist natürlich der Name in der Schweiz. Noch eine andere Frage, in Klammern. Auf der Webseite ist der Heiz nicht mehr drauf.
Stimmt.
Ist jetzt das Häusler, Wertmüller, Fischer?
Noch nicht. Ich hoffe, so bald. Okay. Nein, der Georg Heiz hat uns verlaufen, ja. Eine nächste Aufgabe für einen wundervollen Job, den er dürfen annehmen. In Chicago ist er Sportdirektor geworden. Und das ist für uns absolut eine logische Konsequenz. Wir haben eine riesen Freude für ihn, auch wenn es sehr weh tut, so im Alltag, den Georg Heiz nicht mehr um sich zu haben.
Aber das heisst, der Firmenname bleibt jetzt so?
Für einen Moment, ja.
Ja, okay. Und dann hast du dort auf jeden Fall, man sieht, du bist da in einem professionellen Umfeld.
Total.
Jetzt sag nochmal, eben als Spielervermittler, es ist schon so, der Jorge Mendes ist ja anscheinend einer von der Grössten. Und der hat wirklich die grossen Weltstars dabei. Gemäss den Artikeln, die ich gefunden habe, verdienen die bis zu 50% mit, auch an den Werbedeals. Jetzt, ist das einer, der auch bei einer Agentur arbeitet, oder macht der das wirklich für sich und kann da machen, wie du willst? Ich meine, du bist ja in dieser Agentur irgendwie an gewisse Rahmenbedingungen. Hast du auf den Lohn oder hast du wie eine Provision auf eine Vermittlung? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, der Jorge Mendes ist natürlich einer der Branchenleiter, einer der grössten in seinem Fach, sehr, sehr erfolgreich. Wie der das genau macht mit seinen Einnahmen oder wie er seine Mitarbeiter zahlt, kann ich natürlich nicht sagen. Bei uns ist es so, wir sind ein Jungsunternehmen, trotz der die Herren Häusler, Wertmüller halt schon sehr lange in der Branche sind, haben wir frisch gestartet in dieser neuen Funktion, auch aus Agenten, aus Menschen, die Clubs beraten oder auch der Fußballverband. Und ja, wir legen jetzt den Fokus nicht wirklich darauf, da jetzt schnellstmöglich sehr viel Geld zu verdienen, sondern unsere gute Reputation aufzubauen und mit jungen Menschen dürfen einen Weg zu gehen, der extrem spannend ist, auch als Fußballfan von mir. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
Aber ich verstehe es noch nicht ganz. Jetzt bin ich in einer Plattenfirma, oder? Die bekommen entweder von einer Band eine CD zugeschickt und sagen, können die mich unter Vertrag nehmen? Mhm. Oder irgendein Modelagent sieht jemanden auf der Straße und sagt, die möchte ich unter Vertrag nehmen. Ich meine, wie kommen die, meiden sich die Spieler bei euch oder sucht ihr euch möglichst junge oder auch schon bestehende? Wie läuft das? Das
ist eine ganz spannende Frage. Es ist so wie uns auch. Es ist mittlerweile in den zwei Jahren, wo wir jetzt in der Branche sind, haben wir uns schon Gott sei Dank eine recht coole Reputation auch als Agenten können arbeiten und somit kommen auch Spieler und Väter schon automatisch zu uns, ohne dass wir sie quasi akquirieren. Das ist natürlich auch den drei Namen zu verdanken. Oder?
Das heisst aber schon, dass es eher junge Spieler sind, die dann kommen?
Es ist unterschiedlich, man kann es so nicht sagen. Wir haben sehr etablierte Spieler in der Super League, die vielleicht in dem Moment, wo wir auf dem Markt gekommen sind, nicht ganz zufrieden mit ihrer Agentur gewesen sind, die uns dann aufgesucht haben. Selbstverständlich eben, wie ich gesagt habe, durch die Reputation von diesen drei Herren macht das schon so sehr viel einfacher, weil sie sehr, sehr erfolgreich in dieser Branche schon gewesen sind. Und ja, aber unser Hauptaugenmerk liegt eigentlich schon in der Entwicklung von jungen Fußballern. Wir versuchen, die in einem humanen Alter eigentlich an uns zu binden, mit reinem Motiv, mit guten Ideen, wie wir denken. Und wir versuchen das einfach ein bisschen anders zu machen. Wir sind uns nicht aus reine Vermittler oder aus reine Dealmakers, sondern wir wollen wirklich von 16-Jährigen mit denen zusammen ihre Karriere planen. Wir wollen ihnen wie einen Weg aufzeigen, was es braucht in Sachen Ethik, Moral, Arbeitseinstellung und so weiter. Und ja, mit ihnen dann gross werden.
Das heisst, du hast mit deinen Spielern, die du betreust, auch sonst Kontakt. Also das ist nicht nur in dem Moment, wo du Unterschrift
gemacht hast. Das ist unser Anspruch und das ist auch etwas, was uns eine gewisse Sicherheit gibt oder wo wir uns auch auf gewisse Art können abheben damit. Aus Berater in der Schweiz kannst du keine Mandatsverträge machen, die 2 Jahre gelten, sondern die können nach Schweizer Recht jederzeit gekündigt werden, außer zu Unzeiten. Und somit spielt uns das natürlich ein bisschen Karten, weil wir wollen Vertrauensverhältnisse aufbauen. Ich bin je nach Spielertyp ein Freund, ich bin je nach Spielertyp ein älterer Bruder, ich bin je nach Spielertyp einfach ein Sparringspartner für seine Ideen, für seine Wünsche, die er hat. Und ja.
Und nochmal die Akquise genau, wie läuft die zu den Spielern?
Ja, das ist ein ganz spannender Prozess. Die grossen Agenturen oder die meisten Agenturen haben sehr viele Scouts, die auf den Fußballplätzen sind, zwischen U15, U18, U21 und natürlich auch in den Profiligen, die an das Match gehen. Die Spieler und manchmal auch nur aus Spass so beurteilen, wie sie Freude am Fußball haben. Und irgendwann kriegst du auch die Information, oder, wo dir einer anruft und sagt, hey Sascha, du 16 vom FCB, der hat einen Innenverteidiger, der ist eine Granate, den musst du mal anschauen. Dann gehst du das Spiel anschauen, machst du selber ein Bild. Wenn du dann immer noch ein gutes Gefühl hast, dann redest du vielleicht einmal mit Clubverantwortlichen, mit Mitspielern, die ihn kennen. Und du schon mal ein bisschen sondieren, ältere Berater, was sind seine Ziele, was sind seine Pläne. Dann nimmst du Kontakt auf mit dem Spieler, wenn du ihn selber akquirierst. Und dann fängt eigentlich ein sehr spannender Prozess an. Wir legen sehr viel Wert darauf, wer ist der Mensch dahinter. Wir schauen nicht nur auf, wie shootet er auf dem Platz. Das ist selbstverständlich ganz ein wichtiger Punkt, aber nicht wirklich der entscheidende, ob wir einen zu uns einen Agentur nehmen oder nicht. Ich treffe dann die Eltern, wir treffen die Eltern, tauschen uns aus, wir versuchen zu erahnen, was ihre Motive sind. Wir haben schon Spieler nicht genommen in unserer Agentur, weil wir einfach gemerkt haben, die Motive der Eltern sind nicht die richtigen, sind nicht die, dass der Sohn soll Spass haben soll, dass er Freude hat, dass er sein Leben so soll leben, wie er es möchte, sondern wir sind halt auch aus Geld angesehen. Und das sind nicht die richtigen Motive. So wird der Sohn ziemlich sicher nicht Erfolg haben, weil er schon von Anfang an den Druck spürt, müssen Geld heizbringen und die Familie so zu unterstützen, was sicherlich nicht der richtige Ansatz ist, wie ich gesagt habe. Und das ist schon sehr wichtig. Ich gehe dann auch mit den Spielern essen, wenn man dann merkt, okay, die Motive stimmen von der Familie, vom Spieler selber, dann muss ich sie besser kennenlernen. Weil es ist ganz, ganz wichtig, dass ich den Spieler mag. Also Sympathie ist ein ganz wesentlicher Punkt. Weil ich bin so oft mit den Spielern unterwegs, mache so viel, bin so eng in Austausch, dass es einfach, wenn das Handy klingelt und ich sehe den Namen XY, dann muss ich freuen, dass er mal anruft. Und umgekehrt muss das genau gleich sein. Ich muss sagen, ah, schau, mein Agent läutet da, mega cool. Muss ich jetzt mit ihm austauschen. Nur wenn du diese Basis hast, kannst du nachher alles andere aufbauen. Die ganzen Wertpyramiden, die ganzen ethischen Sachen, die sehr wichtig sind. Und auch ja, die Spieler da anbringen, dass sie es dann könnten schaffen. Weil der Weg zum Profifußball, auch wenn du in der U18, U21 vom FC Basel spielst, ist noch unendlich weit.
Das heisst, ihr sucht euch eigentlich Spieler oder eben, sie finden euch, man macht zusammen ab und sagt, wir schauen mal, was wir zusammen können erreichen können. Aber das heisst, dann müsst ihr euch nicht in dem Sinn schon einen Lohn zahlen, sondern ja, ihr habt wie bei einem Haus, wenn es verkauft wird, habt ihr eine Provision. Oder
ja, genau. Ja. Ja. Bei Abschluss von einem Vertrag oder bei einer Verlängerung von einem Vertrag, dann verdienen wir zusammen mit dem Spieler damit. Und das ist auch völlig okay so. Wir verlangen nicht von einem Spieler einen Managementvertrag, wo er uns jeden Monat 10% von seinem Gehalt abdruckt. Das wollen wir explizit nicht.
Und wie ist das? Das ist auch etwas, was ich nicht verstanden. Wenn du in der Zeitung lest, es hat einen Transfer gegeben von 50 Millionen. Bekommt denn das der Spieler? Oder bekommt das, wird das aufteilt in Spieler vom Mittler? Und da gibt es eine Provisionsvereinbarung, wie viel Prozent? Weißt, schlussendlich müssen die Clubs das Geld irgendwo auch wieder reinholen. Aber es kann nicht sein, dass einer auf die Hand 50 Millionen bekommt.
Nein, also die Zahlen, die du einmal in der Zeitung oder in den Medien und so liest, sind natürlich Transfersummen. Die Transfersummen gehen zwischen Club, wo im sozusagen unter Vertrag hat und zu dem Club, den er später dann wechselt. Das ist so der Wert, wo die Clubs oder die Branche den Spieler gibt, die müssen für das dann eine Ablöse zahlen. Und das kriegt eigentlich dann der Club, wo ihn ausgebildet hat oder wo er als letztes gespielt hat.
Und wie ist es, wenn jetzt, die haben ja sehr hohe Gehälter, das haben wir auch schon viel mal diskutiert, privat. Wenn jetzt ein Superstar irgendwie in eine Fußballmannschaft wechselt und verletzt sich im zweiten Training, Ist da auch irgendwie eine Klausel drin, dass man sagt, ja nein, also es ist dann doch noch ein bisschen leistungsabhängig oder hat einen Jahresvertrag und das ist die Lohn?
Ist total individuell, kann man so nicht sagen. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, die verdienen so viel. Ich frage dich jetzt mal, stell dir mal die Frage, was denkst du, was ein Super League-Spieler im Durchschnitt verdient?
12'000 bis 20'000 im Monat.
Ja, also. Der Durchschnittslohn von einem Superleague-Spieler ist irgendetwas zwischen 11'000 und 12'000 Franken. In der zweithöchsten Liga der Schweiz ist das irgendetwas zwischen 4'000 und 5'000 Franken. Mhm. Also einfach, um ein bisschen
die Relation
zu der Schweiz zu sehen. Oder? Ja. Es gibt einzelne Komponenten, Exponenten, die sicherlich deutlich mehr verdienen, aber das ist kein grosser Prozentsatz.
Wie überall, ja. Die wenigen, die viel verdienen. Aber in so einem Moment ist es doch gut, du hast die Agentur hinter dran. Also du bist jetzt in diesem Business bist jetzt relativ neu. Also hast ja nicht schon, weiss nicht, was für Verträge können abschliessen. Wie viel gibt dir da auch das, eben eine Sicherheit, dass du kannst sagen, du bist von dort?
Das ist natürlich ein riesen Verkaufsargument, selbstverständlich. Und auch die Sicherheit im Sinn von, die Jungs hinter mir, die wissen genau, was sie machen. Mhm. Ich meine, die drei haben nahezu, glaube ich, 250 Profiverträge in ihrem Leben abgeschlossen. Die wissen genau, auf was es drauf ankommt, in so Vertrag oder auch in Sachen, wie man einen jungen Menschen jetzt coacht oder weiterbringt. Das hilft extrem.
Macht ihr nur Fußballer oder macht ihr auch andere Sportler?
Es gibt auch, wir haben andere Sportler, ich betreue eine Skifahrerin, Skicrosserin, wir haben eine Leichtathletin, die wir betreuen, aber auch dort, das geht dann wirklich darum, den Menschen weiterzubringen. Da spielt Geld dann sowieso in dem Sinn nicht so eine grosse Rolle, sondern wirklich einfach die Freude. Wir haben die Freude an Menschen. Das ist unser Motiv, das wir haben. Mit Menschen können arbeiten, die können jetzt entwickeln, mit ihnen einen Weg zu gehen und gemeinsam dann erfolgreich zu sein.
Wie viel von deiner Zeit brauchst du für welchen Job?
Hey, das ist eine sehr gute Frage. Struktur ist ein sehr wichtiges Thema in meinem Leben. Gerade eben, weil ich die zwei Hüte habe, die komplett verschieden sind und doch sehr ähnlich am Ende des Tages. Ich versuche es ein bisschen so aufzuteilen, dass ich am Morgen relativ viel für den Bau mache, bis um die zwei oder so. Und dann am Nachmittag und natürlich auch bis Sport in oben mit dem Fußball das Zeug.
Aber ich nehme an, bei dem Fußball kannst du nicht sagen, es ist 5 gegangen.
Nein, ist unmöglich. Da klingelt das Telefon bis um 11 Uhr zu oben, was aber auch okay ist, wenn es dem Sinn entspricht. Mir ist auch wichtig, dass wir nach dem Spiel immer telefonieren. Ich will immer nach dem Spiel wissen, wie ist es gelaufen, wie fühlst du dich, hat es Spass gemacht. Was ist nicht gut gegangen, an was müssen wir arbeiten und so weiter. Und sie schätzen das, glaube ich, also die meisten. Es gibt natürlich Spieler, die das nicht brauchen. Das sind individuelle Charaktere, Menschen, die ganz andere Bedürfnisse haben. Und da muss man mit Empathie dahinter gehen und sie dementsprechend betreuen.
Auf deinen Social-Media-Kanälen sieht man auch, dass du viel unterwegs bist, dass du viel reist. Ist das der Ausgleich oder tust du das beruflich verbinden?
Das ist das Tolle und einfach der ganz grosse Benefits, den ich habe in meinem Beruf, dass ich es meistens verbinden kann. Ja, also wenn ich jetzt auf Stockholm an ein Meeting darf, dann schaue ich immer, dass ich es so lege, dass ich vielleicht eine Nacht länger dort bleiben kann, um ein bisschen die Stadt kulturell, kulinarisch spüren und auch ein bisschen Zeit noch dann für mich haben. Ja.
Dann hast du eigentlich das Hobby zum Beruf gemacht und das ist auch deine Art von Entspannung, die du gerade miteinander kannst verbinden.
Das ist so. Für mich ist der Job, zumindest aus Sportagent, auch ein Teil von meinem Hobby. Ich liebe Fußball über alles. Ich habe selber geschootet, nicht wahnsinnig erfolgreich, weil einfach das Talent schlichtweg nicht gelangt hat und wahrscheinlich auch meine Einstellung.
Oder hast du falsch Agent gehabt?
Für mich hat sich kein Agent interessiert, das kann ich sagen.
Wo stehst du in 5 Jahren?
Oh, gute Frage. Ich hoffe gesund. Das ist das Allerwichtigste. Gesund, in meinem Umfeld auch alle gesund und noch selbstständig, also die ganze Sportindustrie interessiert mich sehr und da sehe ich schon meine Zukunft. Ja. Und dann zusammen mit dem Produkt, das ich erfinden durfte, ist das ein wundervoller Ausgleich. Und für mich ist das wirklich nicht Stress, wenn ich viel arbeite. Also, es gibt seltene Tage, wo ich weniger als 12, 13 Stunden arbeite. Aber das macht mir nichts, weil ich das so unendlich gerne mache und es mich auch weiterbringt, bereichert. Mit jungen Menschen können zusammen arbeiten, das ist etwas Wundervolles. Es hält dich selber jung, es bringt dich selber weiter und ja, manchmal ganz andere Ansichten zu Themen, zu in Diskussionsfeldern, wo du gar nicht aufgrund von deinem Alter, von deiner Erfahrung gar nicht so hast. Und das ist wirklich etwas sehr Bereicherndes.
Sascha, die Leidenschaft spürt man. Und Dankeschön, dass du mit uns geteilt hast. Dankeschön für den Besuch im Baselcast und gern wieder.
Danke vielmals, Alex, dass ich hier sein.
Der Baselcast, produziert von fadeout.ch.